Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute zu Gast ist bei mir Oliver Brachrath aus Krefeld. Er ist Foodstylist und Foodfotograf, aber auch gelernter Koch und Patissier. Und wie das alles zusammenhängt, was er in den USA gemacht hat und was seine Zeit bei Teubner ihm für seine berufliche Zukunft gebracht hat, das wird er uns gleich erzählen. Und wir werden natürlich auch sprechen über die Fotoshootings, die wir mit ihm zusammen in Hamburg und auch in Krefeld erleben durften. Hallo Oliver.
Hallo Lutz.
Ja, ich weiß bei dir so gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt zu viel, worüber wir reden müssten. Aber vielleicht zum Einstieg für alle, die jetzt zuhören und dich vielleicht nicht kennen. Ihr werdet Oliver ab und an schon mal im Kleingedruckten auf meinen Büchern gesehen haben. Zum Beispiel auf dem Brötchenbuch oder Süße Brote. Oder das Buch, was im Herbst, im Oktober neu rauskommt, das Vollkornbuch, besser Vollkornbacken. Darum treffen wir uns hier auch heute, Oliver, um ein bisschen darüber zu reden, wie das Fotoshooting abgelaufen ist. Und natürlich nicht nur deshalb, sondern auch ein bisschen deine Arbeit, deine Erfahrungen und deine Einblicke in die Food-Fotografie und in die Fotografie allgemein zu beleuchten. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch. Mein erster Podcast.
Ja, vielleicht nicht der letzte. Ich werde es verfolgen. Vielleicht kommst du auf den Geschmack. Mhm. Ja, eine Einstiegsfrage habe ich auf jeden Fall. Und zwar, wann hast du dein letztes Brot gebacken? Wir haben uns vor 3 oder 4 Wochen das letzte Mal gesehen. Da hast du schon ein Brot mit uns zusammen gebacken. Aber ist danach noch was passiert?
Ja, ich hatte dann nochmal 2 glutenfreie Brote gebacken. Da hatte ich die Ingredients ein bisschen verändert. Also die Mehle, die da reingehören. Mhm. Und gestern wollte ich noch ein San Francisco Sourdough backen und dann hatte ich von einem Roggen sauer, ein Dinkelsauer mitgefüttert und über Nacht stehen lassen und irgendwie hat das nicht funktioniert. Deswegen stehen die Brote jetzt noch im Kühlschrank und die muss ich jetzt heute noch, das heißt, ich habe es nochmal gemacht in der Gearbox und habe den Teig fertig gemacht, die Brote geknetet und geformt und in den Kühlschrank gestellt, die backe ich dann heute Nachmittag.
Da hatte ich jetzt gestern und vorgestern auch 2 nicht so schöne Erlebnisse. Ich habe auch mein Anstellgut nicht richtig nachhaltig gefüttert. Und es sind schon Weizensauerteigbrote rausgekommen, aber bei weitem nicht mit dem Volumen, das sie hätten haben können. Jetzt habe ich daraus eine Tugend gemacht und einfach ein Brotfehler-Posting auf Instagram gestellt.
Super. Ja, ich habe ein bisschen Hefe da noch reingemacht.
Ja, das hilft auch.
Ein halbes Prozent.
Genau, wenn der Sauerteig nicht so richtig will. Ja, ihr hört schon auf der anderen Seite dieses Mikrofons, Oliver backt auch Brot und das erste Mal über ihn gestolpert bin ich tatsächlich ganz bewusst mit seinem Brotbackbuch. Also er hat mit einem Kollegen zusammen ein Brotbackbuch geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich habe damals schon Kochbücher fotografiert für den Hölker Verlag und ja, Brot ist auch immer so ein Thema gewesen von mir schon ganz früh. Ich bin ja gelernter Koch und Patissier. Und meine Oma hat immer jeden Samstag hat die einen Hefezopf gebacken und mit Brot und Zopf und Brötchen kam ich eigentlich schon relativ früh in Berührung. Und meine Idee war einfach, ein Brotbuch zu machen oder zu fotografieren. Und zwar jetzt nicht nur reines Brot, sondern also halt Brot ganz normal, dann süßes Brot und was macht man mit den Brotresten? Und so haben wir auch das Buch mit vielen Rezepten vollgekriegt. Damals kannte ich natürlich den Lutz noch nicht und oder ich kannte dich noch gar nicht und deswegen ist auch die Hefemenge in diesem Buch viel zu hoch. Und ja, wenn ich es heute nochmal machen würde, dann würde ich die Hefemenge auf jeden Fall reduzieren und quasi an Lutzens Rezepte anpassen.
Aber damals, das muss ich noch einfügen, zu der Zeit, als das Buch erschienen ist, habe auch ich noch mit mehr Hefe gebacken als heute. Also das ist ja immer ein Prozess, man entwickelt sich ja weiter. Und dein oder euer Buch war eines der ganz, ganz wenigen, die damals bei meinen Buchrezensionen sehr gut abgeschnitten haben. Also ich habe ja damals noch alle Neuerscheinungen an Brotbüchern rezensiert im Blog. Und fast keines, was auf Deutsch rausgekommen ist, hat da wirklich gute Noten bekommen von mir, aus verschiedenen Gründen. Und ich kann mich schon noch erinnern, dass euers da in der oberen Rangliste platziert wurde.
Gut, ich gucke natürlich immer, durch das, dass ich seit 1983 oder angefangen habe, 1983 als Koch meine Ausbildung zu machen und dann auch in Sternerestaurants gearbeitet habe und auch in den USA, habe ich natürlich auch selber so ein kleines selbstgeführtes Rezeptbüchlein. Und eigentlich sind alle Brote oder fast alle Brote, die da drin sind, aus meiner Vergangenheit. Mhm. Und das heißt, ich habe es nicht irgendwo geguckt, was machen die anderen, was machen die für Brot, sondern was habe ich in meinem Repertoire und ja, was kann ich fotografieren oder was wird gut sein fürs Foto oder was schmeckt auch gut. Also mir ging es natürlich auch um, wie schmeckt's und ist es lecker, kann man es am Sonntag essen, kann man es jeden Tag essen. Also bei mir sind auch dann die noch andere Kriterien dabei, kulinarisch. Also
ja. Und was mich damals schon beeindruckt hat, ist die Fotografie gewesen. Also es kam sehr natürlich rüber, sehr ansprechend rüber. Kannte ich von anderen Büchern noch nicht und auch nicht von meinen eigenen, weil die ersten Bücher, die ich rausgebracht habe, habe ich alle selber fotografiert und das ist eher ein dokumentarischer Stil. Also ohne künstlerischen Anspruch oder ohne genau zu schauen, passt das Licht jetzt, was kann ich noch verrutschen, kann ich da noch ein Krümelchen platzieren und so weiter. Das hat mich schon sehr angesprochen. Und dann gab es einen schönen Zufall. Ich habe nach meinen ersten beiden Büchern ein Buch für die Stiftung Warentest geschrieben, Warenkunde Brot. Und die haben irgendein Cover gestaltet. Da habe ich mich gar nicht reingehängt. Und als das Buch dann rauskam, war das halt ein Cover, ne, mit Broten, die ich selber nicht gebacken habe, sondern irgendwelche Brote. Und dann dachte ich, na gut, ja, wenn sie meinen, dann sollen sie die Brote nehmen und machen das Cover drauf. Und später, als wir das uns schon kennengelernt hatten, da müssen wir gleich mal drüber reden, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht war es in Frankfurt, da kam dann raus, dass das Foto von dir stammt. Also die Stiftung Warentest hatte dich damals beauftragt, dieses Coverfoto zu schießen. Und erst im Nachgang ist klar geworden, dass wir uns sozusagen da das erste Mal indirekt begegnet sind.
Ja, das war unser erstes gemeinsames Buch. Ja, das kam so zustande, dass eine Mitarbeiterin von Hölker Verlag dann gewechselt hat zur Stiftung Warentest und die kannte mich von anderen Büchern. Und die hatte mich dann angefragt, ob ich das fotografieren würde. Da gab es unter anderem noch ein Weinbuch. Und Käse, ja, und unter anderem das Brot.
Mhm. Genau, das war eine Buchreihe.
Genau. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr nicht reingeguckt, bis ich dann bei dir war, weil irgendwie dachte ich, ja gut, Stiftung Warentest. Ich habe das Buch zwar irgendwann geschickt gekriegt oder so, aber ich dachte, komm, Stiftung Warentest, ist bestimmt gar keine Fotos drin. Ich habe gar nicht reingeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Und habe es ins Regal gestellt. Und als wir uns dann das erste Mal so Zusammenarbeit getroffen haben, dann hast du gesagt, ja, da sind eigentlich super Rezepte drin, also das Toastbrot und wie auch immer und dann erst wurde ich aufmerksam, aber das war Jahre später.
Das geht, glaube ich, ganz vielen so, das Buch ist immer noch so in der Nische, das haben ganz wenige wahrgenommen, dass es das überhaupt gibt, auch weil der Stiftung Warentest da nicht wirklich Werbung für gemacht hat, aber auch heute noch würde ich sagen, ist es sehr empfehlenswert, nicht nur der allgemeinen Infos, also Verbraucherinfos über Brot, sondern auch immer noch wegen der Rezepte, also wer das noch nicht hat und für relativ wenig Geld sehr gute Rezepte haben will und viele Infos. Auch heute noch kann man es kaufen und es ist immer noch aus meiner Sicht sehr empfehlenswert. Kleine Werbung zwischendurch.
Es gibt kein Buch von dir, was es nicht empfehlenswert ist. Also die sind alle anders. Am liebsten mag man natürlich die Bücher, wo man selber mitgearbeitet hat. Ne?
Ja klar. Und da kommen wir gleich drauf. Ich überlege gerade noch, wo haben wir uns das erste Mal wirklich persönlich kennengelernt? War das auf der Buchmesse?
Ja, kurz auf der Buchmesse. Ich glaube, ich habe meine Medaille abgeholt für das Burgerbuch damals. Und du hattest für dein Brotbuch, für irgendein Brotbuch was bekommen. Wir haben es kurz getroffen, aber dann waren wir auch schon wieder weg.
Ja, und dann ist die Frage, also ich merke mir sowas leider nicht, genauso wie ich mir Namen selten merke, deinen habe ich mir gemerkt. Wie kam es denn zu unserer ersten Zusammenarbeit? Ich glaube, die erste Zusammenarbeit war das Brötchenbuch bei Ulmer.
Genau, das war die erste Zusammenarbeit. Ich kannte deine Bücher auch von anderen Foodstylisten. die mit mir arbeiten, vom Bäcker Jost Volk Verlag. Und ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich rufe den Lutz mal an.
So war das, stimmt, du hast mich.
Frag mal, ob er nicht einen Fotografen braucht, für, damit die Bilder vielleicht noch schöner werden. ja, und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und dann hast du mir auch relativ zügig geantwortet und relativ schnell danach hat mir dann fotografiert. Im Juni, ich glaube im Februar die E-Mail geschrieben und im Juni haben wir schon die Produktion gehabt.
Ja, das war, glaube ich, in der Zeit, wo ich gesagt habe, also für so meine Sachfachbücher, also Nummer 1 bis 4, reichen meine Fotografien völlig aus. Das kann ich gut mitleben. Aber wenn es jetzt so ein bisschen um monothematische Inhalte geht, also wie dieses Brötchenbuch oder die süßen Brote, die auch eine andere Zielgruppe ansprechen als so die sehr wissenshungrigen Hobbybäcker, da braucht es schon irgendwie professionelle Fotografien. Und da kam deine Anfrage sehr günstig in meine Überlegung hinein. Mhm. Und da wir uns vorher ja auch schon getroffen hatten, warst du jetzt kein ganz Unbekannter. Und so kam das dann. Dann haben wir uns in Kranzahl im Erzgebirge in meiner alten Backstube getroffen. Das war sehr abenteuerlich. Zum einen, weil das Programm ziemlich durchgetaktet war. In dem Buch sind, glaube ich, 70 Rezepte. Und wir hatten den Anspruch, auch alle Steps mitzunehmen, fotografisch. Und du warst ja alleine da. Also du hattest keinen Assistenten dabei. Hättest vielleicht sogar zwei haben können für das Arbeitspensum. Und dann haben wir uns da eine Woche eingeschlossen. Ich habe gebacken, Christina hat im Hintergrund alles organisiert, abgewaschen und vorbereitet. Und du hast gefühlt mit 8 Armen und 4 Kameras gleichzeitig Step-Fotos angefertigt und gleichzeitig auch noch die Rezeptfotos. Also es war ein Marathon. Ich glaube, der ist dir auch vielleicht nicht immer nur gut in Erinnerung geblieben.
Sowas funktioniert natürlich nur, wenn man mit jemandem arbeitet wie dir, der so wahnsinnig organisiert ist. Das funktioniert nicht, wir treffen uns jetzt mal und machen ein Brotbuch. Also das würde dann 4-mal so lang dauern. Also durch das, dass du schon einen Plan hattest, und zwar einen genauesten Plan, war das für mich auch abzusehen, wann ich was fotografieren kann. Ich liebe es eigentlich, auf Location zu arbeiten, wo ich auch nicht weiß, wie sind die Lichtbedingungen da. Ich versuche immer, das Licht dort so zu nehmen, wie es ist. Ich brauche eigentlich nur ein Fenster irgendwo oder irgendeine Lichtquelle. Und ein bisschen Requisite, um das Ganze zu unterstützen. Aber eigentlich brauche ich nicht viel. Also ich kann ziemlich gut improvisieren. Das liegt natürlich auch an meiner Erfahrung. Und als Koch muss man auch improvisieren. Und das hat sich so durch mein Leben, durch mein Berufsleben so gezogen. Ich hatte praktisch mein Auto vollgeladen mit, das war bis oben hin voll, mit Untergründen, mit Abkühlgittern, mit Messern, mit Sachen, die man jetzt dazustellen kann, wenn man das Brot fotografiert. Hab dann ausgepackt und hatte gehofft, dass es reicht. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man hat zu wenig dabei, aber es passte einfach nicht mehr ins Auto. Dann müssen noch die ganzen Aufheller dazu, Kamera, da muss ja alles noch rein ins Auto, also die ganzen Blitzlichter, was man alles so braucht. Aber es hat irgendwie funktioniert. Wie gesagt, zum Fotografieren brauche ich nicht viel. Ich kann auch ein Brot auf einem weißen Untergrund fotografieren, dass es gut aussieht. Ja, also es war eine super Erfahrung. So ja. Im Nachhinein, es war zwar viel und wir haben, glaube ich, über 12 Stunden am Tag gearbeitet, aber es war eine sehr zufriedenstellende Arbeit. Also
ja, und ich erinnere mich noch an, also das sehe ich heute noch vor mir, ich beschreibe mal ganz kurz, wie das war in diesem Haus. Man kam durch so einen Windfang rein ins Haus, eine relativ lange Hausflur, dunkel. Und dann ging es links durch eine Tür in die Backstube und rechts ging es runter Richtung Keller. Und so auf halber Treppe Richtung Keller war ein relativ großes Fenster zum Hinterhof raus. Rechts daneben war die Tür zur ehemaligen Toilette, zum Plumpsklo war das früher mal. Und da hast du dich hauptsächlich einquartiert, weil da war keine scharfe Sonne über den Tag weg, aber immer relativ gutes Licht. Und dann hast du da in dieser maximal einmal einen Meter großen Fläche alles aufgebaut, ne? Deine Untergründe, deine Kamera, alles, was du brauchtest. Und dich da yogaartig verknotet, um Fotos zu machen.
Ja, manchmal ist es witzig, in welchen Winkeln man fotografiert, um das beste Licht zu bekommen. Ja, ich versuche natürlich meine Fotos sind nicht manipuliert. Also ich mache da nichts dran an diesen Produkten, was ich fotografiere, jetzt dein Brot. Ich finde, die Sachen müssen so bleiben, wie sie sind. Die sind ja schon perfekt. Und da kommt es nur noch auf den Fotografen an. Wie setzt man das Licht? Wo kommt das Licht her? Wie setzt man das Ganze in Szene? Und was kann ich noch drumherum um das Brot veranstalten, sozusagen, dass ich irgendwie noch eine kleine Geschichte erzähle oder so. Aber eigentlich bin ich ein ganz schlichter Fotograf. Das heißt nicht schlichter Fotograf, sondern ein natürlicher Fotograf. Ja. Ohne große Manipulation. Das liegt bestimmt auch daran, weil ich eigentlich aus der Filmfotografie noch komme. Ich habe das noch komplett mitbekommen. Mhm. Und da gab es auch keine Bildbearbeitung danach. Und das Ziel ist einfach für mich, so viel wie möglich bei der Aufnahme zu lösen, dass man hinterher keine Arbeit mehr hat. Hm. So. Und ja.
Ja, und das heißt dann ja auch, dass so ein Foto, auch wenn es nur ein simples Brot ist, durchaus eine Stunde, anderthalb Stunden dauern kann. Nicht muss, also manchmal hat man auch einen Lauf, haben wir auch gebraucht in der Zeit, ne, wenn da zehn Brote oder Brötchen in dem Fall fotografiert werden müssen am Tag oder manchmal auch mehr. Und du nimmst dir anderthalb Stunden Zeit pro Foto, dann kommt man irgendwo ans Limit. Aber ich sag mal so, im Durchschnitt kann man schon rechnen, eine Stunde pro Foto, oder?
Ja, eine Stunde. Am Anfang läuft es relativ easy. Nach dem 10. oder 12. Foto denkt man irgendwie, ja okay, was mache ich jetzt, wie mache ich es, wie setze ich es in Szene? Aber durch das, dass die Brötchen ja alle unterschiedlich aussehen und wir hatten ja nicht nur ein Rezept, ein Foto, sondern es waren ja oft zwei Rezepte auf einem Foto oder drei unterschiedliche Brötchen auf einem Foto, ja, war es eigentlich dann auch im Endeffekt, das war eigentlich wie Yoga, die Sachen zu fotografieren. Man hat es einfach fotografiert, ohne nachzudenken, schon nachzudenken, aber alles so aus dem Gefühl raus. Die Schwierigkeit war halt, weil es drei unterschiedliche Rezepte sind und ich spiele gerne mit der Unschärfe, dass man quasi alle Brötchen gleichwertig fotografiert und trotzdem die Unschärfe hat, ohne dass ich das ganze Foto jetzt scharf machen muss. Mhm. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Also, wie liegen die Brötchen zueinander? Und dann hast du ja gerne, dass man auch die Krume sieht.
Ja.
Die sind ja nicht geschlossen und man fotografiert die so, sondern die sind offen oder eins ist offen. Ja, das sind so die Herausforderungen, aber es macht super viel Spaß. Also
ja, und wir hatten einen Gegner, das war die Tageszeit. Es war, glaube ich, im Winter oder im Frühjahr oder im Herbst, eins von diesen dreien, auf jeden Fall in einer relativ dunklen Jahreszeit. Das heißt, es wurde spät hell und es wurde sehr früh dunkel. Und wir mussten dann den Backplan irgendwie so hinschieben, dass die Brötchen möglichst schon da waren, wenn ausreichend Tageslicht verfügbar war und das späteste Brötchen, das letzte Brötchen noch im Hellen aus dem Ofen kam, damit du es noch fotografieren kannst. Weil ich selber bin auch gar kein Freund, die Sachen dann aufzuheben bis zum nächsten Tag, weil die dann immer irgendwie anders aussehen. Ne? Die schrumpeln ein bisschen zusammen oder die Fensterung, also dieses leicht aufgesprungene in der Kruste, das verschwindet dann, weil sie müssen Wasser ziehen. Also am liebsten habe ich es immer gern so frisch, wie es geht, auch ins Foto. Und das war damals tatsächlich eine große Herausforderung, das mit dem Tageslicht noch zu schaffen. Und du hast teilweise auch fotografiert mit Langzeitbelichtung. Da haben wir im Hausflur dann schon eigentlich fast nichts mehr gesehen. Da kam nur noch so ein ganz leichtes Licht durch das Fenster dahin in der Ecke. Und auch da hast du noch ein Foto gemacht.
Ja, also das ist natürlich der Vorteil der digitalen Fotografie. Da gibt es keinen Schwarzschildeffekt wie bei der Filmfotografie. Bei der Filmfotografie ist es ja so, ab einer Sekunde verlängert sich die Belichtungszeit je nach Film ums Erhebliche. Und bei der digitalen Fotografie ist es ja nicht. Also 30 Sekunden sind dann 30 Sekunden. Während jetzt bei der analogen Fotografie, bei einem Farbfilm, wären jetzt 30 Sekunden 2,5 Minuten. Mhm. Und gut, bei Brot, was stillsteht und nicht verändert und kein Cappuccino ist, funktioniert's. Gut, aber digital macht es natürlich dann das Ganze viel einfacher. man wirkt dann auch direkt auf die Farbtemperatur ein, weil wenn kein Licht mehr da ist und man fotografiert in der blauen Stunde, dann ist klar, dann ist alles blau und dem Licht fehlt praktisch der Rotanteil. Ja. Da ist natürlich dann klar, da muss ich natürlich dann die Tageslichttemperatur oder die Kelvin-Temperatur verändern, um ein neutrales Foto zu kriegen. Also da kann ich nicht die Kamera auf Tageslicht eingestellt lassen und gut, dann ist es halt dunkel und dann ist es halt blau. Das geht natürlich nicht, aber es funktioniert. Also dazu habe ich auch genug Erfahrung und weiß, dass jetzt geht's nicht mehr. Zur Not könnte man ja immer noch sich einen Aufbau machen mit Artificial Light, aber ja, wenn man es nicht braucht oder nicht muss, dann, wenn man im Flow ist, dann lässt man es auch lieber.
Ja, das Schöne an deiner Fotografie ist, ich glaube, deshalb sind wir jetzt auch schon über so viele Projekte zusammengekommen, dass sie so ein bisschen das widerspiegelt, was mir beim Brot wichtig ist, ne? Also Natürlichkeit, Zurückgenommenheit und so weiter. Also es passt, finde ich, gut zusammen, viel Handwerk dabei. Und da du auch für die Folgeprojekte nach diesem Brötchenbuch wieder zugesagt hast, kann das erste Shooting nicht ganz so schlimm gewesen sein, wie es mir vorkam. Also wir haben immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass wir dich da 12 Stunden oder mehr triezen mit unseren Brötchen. In klassischen Auftragsarbeiten, glaube ich, sind das, wenn es hochkommt.
Ja, aber das war ja jetzt keine
5-6 Fotos. Pro Tag.
Keine Auftragsarbeit. Also das war schon eine Auftragsarbeit, aber mit absoluter Freiheit.
Ja.
Und das ist das Nonplusultra für Fotografen, also für Fotografen für mich, wie mich. Also die Freiheit zu fotografieren, wann ich fotografieren will, wo ich fotografieren will und wie, und mir redet keiner rein, ist natürlich ein Wahnsinn. Und da mache ich das auch für 13, 14, 15 Stunden, ist mir egal, das ist im Prinzip erzählt das Ergebnis. Und was bei deinen Broten halt so ist, ist halt, die sind halt schon so top vom Rezept und ja, perfektionistisch ist es nicht, ist das falsche Wort, aber das ist ein richtiges, gutes Brot, was man da fotografiert. Also ich würde mich schämen als Fotograf, wenn ich das als Fotograf vermasseln würde jetzt, wenn ich jetzt dein tolles Brot irgendwie abbilden würde, wo ich sage, ja, okay, mir ist nichts eingefallen, ich drücke jetzt halt mal drauf und gut ist. Das könnte ich gar nicht. Also ich finde, ein gutes Produkt verdient ein gutes Foto. Und egal, was man dafür machen muss. Also das heißt, was man dafür machen muss, meine ich jetzt mit der Arbeitszeit, meine ich jetzt nicht, indem man jetzt irgendwie, was weiß ich, ja, das Brot manipuliert. Ja, also ja. Das Brot ist, wie es ist. Ich versuche das dann von seiner besten Seite aus zu zeigen, dass man sieht, ja, so sieht's aus, das ist schön und es sieht ästhetisch aus und ja, und das ist das Wichtigste. Und im Endeffekt interessiert es keinen, ob wir 14 Stunden oder 15 Stunden gearbeitet haben. Im Endeffekt gibt es das Buch und man guckt rein und denkt, ja, wow, cool, super. Es gibt kein Foto in dem Buch, wo ich sage, also das würde ich jetzt nochmal machen. Also das gibt's einfach nicht.
Ja.
Man könnte es anders machen, klar, aber würde ich es normal machen? Nee. Ich würde es, glaube ich, jetzt anders machen. Oder ich würde es
ja, das ist aber
überhaupt anders machen, weil jetzt einfach schon 3 Jahre weiter sind.
Ja, ne? Genau. Also, das ist bei Büchern aber auch so. Ne? Also ich würde jetzt auch keines meiner Bücher nochmal genau so konzipieren, einfach weil man jetzt ja in dem Fall, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, das ist schon ein paar Jahre her, ist meinetwegen 5 Jahre natürlich weiter gelernt hat und mehr Erfahrung hat, würde man alles anders machen. Aber in der Zeit, in der es entstanden ist, war das, finde ich, schon perfekt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Stichwort Perfektionismus. Du hast schon erzählt, du bist ursprünglich Koch und Patissier. Ging das gleich nach deiner Schullaufbahn los mit dem Wunsch, Koch zu werden, Patissier zu werden, oder gab es da noch eine Phase dazwischen?
Ja, also ich wusste eigentlich nach meiner Realschule nicht genau, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich zum Zoll, weil ein Kumpel beim Zoll war und der meinte, es ist total cool. Dann hatte ich mich da beworben und dann haben die mich abgelehnt. Und dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat ein Freund von meinem Vater gesagt, du, ich war da essen in einem Hotel im Schwarzwald. Hast du nicht Lust? Ich weiß ja, dass du gerne kochst. geh doch mal dahin, guck's dir an und vielleicht können die ja dir eine Lehrstelle anbieten. Und so kam es dann auch. Ich bin dann in den Schwarzwald gezogen und habe dann meine 3-jährige Ausbildung zum Koch gemacht. Das war am Anfang ein ganz normales Hotel. Wir haben ja noch relativ viele Sachen aus der Dose gemacht, wie Rotkraut oder so. Aber in den 3 Jahren hatte ich relativ viele Küchenchefs. Also der Personalwechsel war ziemlich groß. Und die letzten 2 Küchenchefs, die da waren, die haben natürlich einen großen Anspruch gehabt ans Essen. Und da hat sich dann auch alles geändert und haben mir quasi, ja, die Bedeutung des Kochens oder was man machen kann, wenn man kocht oder wie man kochen kann oder wie man top kochen kann, beigebracht. Und somit war für mich klar, danach geht's in die Sterne-Gastronomie, um noch besser zu werden und noch anders. Schon gut, aber ja, perfektionistischer, klar.
Was waren da deine Stationen?
Nach der Lehre bin ich erstmal in Steigenberger nach Konstanz an den Bodensee. Da war ich eine Sommersaison. Danach hatte ich meine Frau kennengelernt und dann sind wir in den ersten Sterneladen in Triberg. Von Triberg sind wir dann nach Grevenbruch hier nach Nordrhein-Westfalen in das Restaurant zur Traube. Der hatte 2 Sterne und war der 6. geratete Koch in Deutschland. Ja, da war aber auch irgendwie so ein 14-Stunden-Tag angesagt und das Geld war so wenig, dass ich nebenher meinen freien Tag noch in so einer Computerfirma in Düsseldorf gearbeitet habe, um mein Geld aufzubessern. Und danach hatte ich erstmal keine Lust mehr und dann habe ich bei Mercedes im Casino gekocht in Düsseldorf. Das hat mich aber dann gelangweilt, weil da war jeder Tag gleich. Und nicht so kreativ. Und dann sind wir nach Neuss in ein Restaurant. Der hatte ganz viele Punkte vom Gourmillon. Und danach sind wir in die USA. Da hat man die Gelegenheit, in der USA zu arbeiten. In Massachusetts und in Virginia.
Das ist ein ziemlicher Sprung einmal über den Ozean.
Ja, das war der Sprung über den Ozean. Und das hat für mich eigentlich den Schalter umgelegt. Für mich selber. Man hat schon gedacht, man kocht super, aber dort war die Erfahrung so gut, da gab es kein Rumgeschrei in der Küche, es gab respektvolles Miteinander, obwohl wir auch viel gearbeitet haben. Und für mich war danach klar, dass ich in die deutsche Gastronomie nicht mehr zurückgehe. Also das wäre ein Schritt zurück gewesen. Also erstens habe ich in den USA die Überstunden bezahlt bekommen. Also ich wurde entlohnt für meine Arbeit. Die Arbeit wurde geschätzt. Ich war da in der Patisserie auch. Ich hatte gewisse Freiheiten, was die Dessertkarte betraf. Ja, ich habe viel gelernt. Auch Brot, Brötchen, Pralinen, also die ganze Nummer, die das, wir da alles selber gemacht haben.
Das heißt, die Patisserie-Schiene, die hast du quasi im Vorbeigehen, in Anführungszeichen, mitgenommen. Also es war jetzt nicht Teil deiner ganz normalen Ausbildung, sondern das ist quasi während der Arbeit mit passiert.
Ja, ich hatte in den Restaurants, wo ich gearbeitet habe, oder in Hotels immer so als Springer gearbeitet. Ich habe mich nie auf so einen Posten festgelegt, wo man sagt, du bist jetzt in der Beilagenküche oder in der Fleischposten oder an Vorspeisenposten, sondern ich wollte ja von allem mitkriegen und habe dann praktisch immer die Leute vertreten, die frei hatten und bin dann für die angesprungen. Und in Triberg war das noch, da hatte ich dann den Patissier vertreten, der war 2 Wochen im Urlaub und habe gemerkt, ja, das ist es für mich und habe dann mich in der Traube auch als Patissier beworben und bin dann auch noch in die USA als Patissier. Also ich fand diese Abteilung in der Küche eigentlich am kreativsten. Man hat relativ viel Freiheiten gehabt. Das war alles total abwechslungsreich, ne? Also, das war für mich eigentlich so das Ding.
Ja, hängt das dann auch damit zusammen, dass du später nach deiner USA-Zeit so ein bisschen in Richtung Foodstyling gegangen bist? Weil das ist ja auch eine sehr kreative Arbeit.
Ja, ich ich hatte, als wir nach USA, in die USA gezogen sind, hatte ich ja schon eine Fotoausrüstung. Ich war in einem Fotoclub in Neuss. Ich habe die Ausrüstung mitgenommen, weil ich gedacht habe, okay, mal gucken. Habe dann auch viel fotografiert und habe dann dort in Massachusetts, wo ich meine Diafilme entwickeln lassen habe, eine gebrauchte Leica entdeckt in seiner Vitrine. Und der Besitzer sagte zu mir, was hältst du davon, du gibst mir deine komplette Canon-Ausrüstung und kriegst diese 30 Jahre alte Leica mit 3 Objektiven. Dann wird deine Fotografie noch besser. Und ich habe mir das auch überlegt. Ich dachte, der zieht mich über den Tisch, aber nee, dem war nicht so. Ich habe dann meine Canon eingetauscht und hatte bei der Leica halt dann nur noch Verschlusszeit und ISO. Da war nichts mehr automatisch. Und so habe ich den, ja, das hat mich dann so fasziniert, dass ich an meinem freien Tag oder in meiner freien Zeit dann eigentlich nur noch mit dieser Kamera verbracht habe. Und ja, so gab es diesen Antrieb dann zu fotografieren. Hm. Und nachdem das Visum abgelaufen war, 2 Jahre später, habe ich auch gedacht, okay, vielleicht wäre Fotograf so jetzt der nächste Schritt. Und dachte ja, okay, wie willst du das jetzt machen? Ne? Hast du nicht gelernt, hast nicht studiert? Und habe mich dann in Füssen im Fotostudio Christian Teubner beworben, der damals wirklich sehr bekannt war. Der hat ganz viele Fachbücher auch geschrieben, alles selber fotografiert für den GU-Verlag. Und der hatte gesagt, okay, Oliver, du kannst kommen. Ich möchte dich gerne trotzdem in der Küche haben, weil du hast eine große Erfahrung. Dafür kannst du auch im Fotostudio arbeiten und die anderen Sachen so mitbekommen. Hm. Und ich dachte eigentlich, okay, das ist der Beginn meiner Food-Fotokarriere. Und damals war ich schon 30 und dann kam unser Sohn auf die Welt und dann hat natürlich das Geld auch nicht mehr gereicht bei Herrn Teubner. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musste Geld verdienen und habe mich dann als Foodstylist quasi beworben. Damals gab es noch ganz viele Fotostudios, die auf Food spezialisiert waren, die ganz viele Werbung fotografiert haben, Packungen in der Schweiz und in Deutschland. Und habe mich da beworben bei denen, habe mich bei denen vorgestellt und ja, und dann muss man eigentlich nur abwarten, bis irgendjemand mal irgendjemanden braucht und bin dann so in diese Branche reingerutscht. Und war dann auch viel unterwegs zu den Fotostudios. Düsseldorf, Hamburg, Zürich. Und habe dann ja für die gearbeitet sozusagen. Ja,
das heißt, du warst freischaffend, ne? Also bist gebucht worden. Ja. Mhm. Mhm.
Genau. Aber auch wie es halt so ist, irgendwann wiederholt sich das ja auch alles. Ne? Das ist auch toll am Anfang. Ich finde auch die Herausforderung am Anfang ganz toll. Ist alles unbekannt. Man muss sich erst reinarbeiten. Viele Sachen kennt man so nicht, die muss man selber irgendwie erfinden oder rausfinden, wie zum Beispiel wie luftig oder wie luftiger man noch eine Mousse-Kugel oder einen Schokoladenmus bekommt, dass noch mehr Poren drin sind. Das war schon super interessant, aber irgendwann kann man es und Pizza kann man auch irgendwann und Eiskugeln auch und dann wird das Ganze zum Alltag. Und bei mir muss ich da aufpassen, wenn Sachen beim Alltag zum Alltag werden, dann fange ich mich an zu langweilen. Mhm. Und ja, fotografiert habe ich nach wie vor weiterhin, damals auch für Stockfood unter Pseudonym, damit niemand das mitbekommen hat, dass ich als Foodstylist auch fotografiere. Ja, und ja, aber irgendwie flog das dann auf. 2007 flog es auf, 2008, dass ich auch fotografiere und ja, dann war die Buchungslage dann von Fotografen für mich mau. Mhm. Und dann blieb mir nichts an mir anderes übrig, als ja, mich auf die Fotografie zu konzentrieren. Das war wie so ein Stupser, wo ich dann musste. Ich war mir immer unsicher und so, weil man verlässt natürlich nicht den sicheren Hafen irgendwie gerne. Aber ich musste dann. Ja, und das hat ja super funktioniert. Seit 2008 mache ich nichts anderes mehr.
Das ist eine ganz schöne Evolution, ne? Vom Koch über den Patissier zum Foodstylisten und dann.
Ja, aber das Witzige ist, es ist immer noch das gleiche Metier. Mhm. Also klar, ich mache auch andere Sachen der Fotografie, ne? Also Porträts mache ich unheimlich gerne. Aber Essen hat mich halt schon mein ganzes Leben lang begleitet. Also es ist nicht viel Essen, sondern gutes Essen, ne?
Ja.
Und das ist ja auch in der Fotografie, in der Food-Fotografie gefragt.
Ja, und was ich toll finde, also erstens, immer wenn wir Fotoshooting haben, kochst du auch für uns. Das,
ja,
das ist,
man muss
ja
auch was essen.
Der kleine Eigennutz dabei. Aber auch ansonsten, wenn es an irgendwas mangelt oder wenn das Foto noch irgendeine kleine Raffinesse braucht und sei es wie kürzlich bei einem Fotoshooting noch ein kleines Süppchen zum weiß gar nicht, was es war, zum Baguette, glaube ich, dann kochst du das mal eben so nebenbei, ne? Also wo ich mir jetzt Gedanken machen würde, was nehme ich jetzt für ein Rezept, wo kriege ich das her, wie geht das jetzt überhaupt, machst du es mal eben so schnell, ne? Weil das einfach quasi aufgenommen hast über die Jahrzehnte und es steckt so drin.
Ja, das Kochen, das ist auch kein Hexenwerk. Man muss sich halt nur damit befassen, mit allem, ne? Wie mit allem. Eine Suppe ist ja vom Prinzip immer gleich, egal ob ich jetzt eine Blumenkohlsuppe, Kartoffelsuppe oder Brokkolisuppe koche. Das Prinzip bleibt gleich. Man tauscht nur die Sachen aus, die Zutaten. Und verfeinert halt anders noch oder so. Aber klar, wenn natürlich beim Brot nicht immer nur Brot, sondern da steht noch was mit drin im Bild, wo man dieses Brot dazu essen kann, dann hat man halt mal ein anderes Foto, ne? Also dann hat man eine andere Geschichte, die dann erzählt wird.
Mhm.
Und das ist natürlich die Abwechslung dann, die in dem Buch ist. Ja, also wenn ich jetzt ein ganzes Brotbuch machen würde mit Kastenbrote, so 50 Rezepte nur Kastenbrot, dann ja, da muss man sich schon überlegen, wie man die Sachen in Szene setzt, ohne irgendwie eine gewisse Langeweile aufkommen zu lassen.
Ja. Ja, und also es geht da, glaube ich, noch nicht mal, also auch, aber nicht nur um die Langeweile beim Leser, bei demjenigen, der das dann anschaut, sondern, glaube ich, auch künstlerisch, fotografisch bei dir, ne? Wenn du dann über 50 Fotografien irgendwie immer diesen Kasten im Bild hast und dir dann auch nichts Neues einfällt, dann bist du, glaube ich, auch relativ frustriert und wirfst das Handtuch oder würdest es werfen, wenn dir nicht immer noch was Neues einfallen würde.
Ich weiß nicht, ob ich das Handtuch werfen würde. Ich würde, glaube ich, erstmal eine Pause machen.
Mhm.
Also ich bräuchte da eine Schaffenspause. Für mich muss halt die Ästhetik im Vordergrund bleiben. Und nach dem fünften Kastenbrot, klar, es ist ein Kastenbrot, es hat immer die gleiche Form. Und ja, man würde es schon hinkriegen. Also ich würde es, glaube ich, schon hinkriegen. Aber das würde nicht in einer Woche funktionieren.
Mhm.
Also die Abwechslung in so einem Buch oder mit den Büchern, die ich mit dir gemacht habe, die ist schon gut, dass die Abwechslung da ist. Also bei Kastenbroten.
Ist auch nicht in Planung, das kann ich
ja, verraten. Ja, genau. Also wird schwerer werden. Aber es würde irgendwie funktionieren.
Ja, es ist, was mir dann wieder am Herzen liegt, ist, dass die Brote, / die Geschichten, die du da ja noch drumherum baust, ne, weil das Messer da so liegt oder noch eine Tasse, weiß ich nicht was, Kaffee oder ein Schälchen Suppe mit reingerät oder noch die Krümel irgendwie liegen, so dass man ahnt, oh, da hat jetzt gerade einer abgebissen oder geschnitten, was auch immer, dass das Geschichten sind, die auch wirklich so hätten passieren können. Ne? Also ich kenne das ja aus anderen Brotbüchern, die ich ja alle irgendwie da habe und auch verfolge. Da werden dann manchmal Dinge getan mit dem Brot, die man normalerweise im Alltag nicht tun würde. Also man würde es nicht auf eine bestimmte Art und Weise einfach auseinanderreißen zum Beispiel. Ne? Also man würde jetzt so einen großen Laib zu Hause niemals einfach an der Mitte auseinanderreißen. Ne? Da würde ich mich dann auch irgendwie sträuben, wenn das ein Fotograf vorhat. Es sei denn, es sind irgendwelche Mutfotos, ne, die einfach so zum Auflockern reinkommen. Aber wenn es jetzt ein Rezeptfoto ist, dann muss das schon auch immer irgendwie eine nachvollziehbare Story dahinter haben. Und das finde ich bei dir sehr angenehm, weil du schon genauso denkst. Ne? Also es gab, ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube nie oder wenn dann äußerst selten den Fall, wo ich es gesagt habe, das müssen wir aber nochmal machen, das geht so nicht, weil das würde man so nicht tun normalerweise. Ne? Also da hast du einfach auch schon den Background und die gleiche Denke und natürlich auch schon viel Erfahrung mit Brot, dass das gar nicht erst passiert. Also dass es immer irgendwelche logischen und aus dem Leben gegriffenen Situationen sind und keine erdachten, ne, die sich jetzt irgendein Kreativmensch, der sonst keinen Bezug zum Brot hat, vielleicht als gute Idee ausdenkt.
Ja, für mich geht es auch nicht. Also warum soll ich Sachen mit einem Lebensmittel veranstalten, was so nicht gemacht wird? Also das macht für mich null Sinn. Also entweder fotografiere ich das so, wie es ist, oder ich lasse es. Und in der Werbefotografie mag es vielleicht anders sein, oder ist es ja auch anders. Aber in der Rezeptfotografie, wo ich ein Buch mache oder wo ich Rezepte fotografiere, dann habe ich gefälligst als Fotograf die Sachen so abzubilden, wie sie sind. Also, wieso soll ich irgendwelche Cookies, tolle American Cookies dahinlegen und das, was ich dann zu Hause aus dem Ofen nehme, sieht komplett anders aus. Also, das ist mir letztens passiert, wo ich wieder mal das Internet gefragt habe nach einem Hafercookie-Rezept oder so, hätte ich mal lassen sollen. wenn die Fotos ansprechend aussehen, aber das ist nachher dann nicht so, wie es ist. Also das hat dann überhaupt nichts mehr damit zu tun, weil es viel trockener ist oder die laufen nicht so auseinander oder sonst irgendwie. Ja, das geht für mich auch nicht. Also die vorhandenen Dinge, so wie sie sind, richtig ins Licht setzen, dass es ästhetisch aussieht, weil Licht ist das Wichtigste bei der Fotografie und man muss erkennen, was es ist, was man fotografiert. Diese beiden Sachen und alles andere drumherum ist Beiwerk. Also, und darauf kommt es an. Und im Endeffekt kommt es darauf an, dass die Leute sehen, okay, oder dass erstmal ich sehe, ja, das sind Croissants. Okay, das ist ein Christstollen. Ja, und das ist ein Stuten irgendwie. Ne? Und das ist jetzt nicht der Stuten und nebendran ist das Roggenbrot, der auch die gleiche Form hat. Das muss ich sofort erkennen, was es ist. Und dann hilft mir das Licht dabei, dann kann ich das Licht noch umleiten, wie auch immer, damit es gut aussieht, damit es für mich gut aussieht, damit es ästhetisch aussieht. Und dann ist gut.
Ja, diese Frage nach Schein und Sein, das ist, glaube ich, eine ganz spannende, vor allem in der aktuellen Zeit. Was wir machen, wenn wir zu dir ins Studio kommen, dann nehmen wir Öfen mit. Wenn du zu uns kommst, haben wir genug Öfen da, aber es sind immer Haushaltsöfen, also genau so, wie das Rezept dann später im Buch sein wird, backen wir das da auch vor Ort, ohne irgendwelche Tricksereien. Und dann kommt es halt auch genauso vor die Kamera, was durchaus mal passieren kann, wenn wir mit dem Brot jetzt nicht zufrieden sind, ne? Weil, weiß ich nicht, ist irgendwie an der falschen Stelle aufgerissen, weil wir nicht aufgepasst haben oder was auch immer, dann backen wir es durchaus nochmal. Das kommt ganz selten vor. Ich glaube, in so einer Shooting-Woche passiert das zwischen 0 und 1 oder 2 Mal, dass wir dann noch was
wiederholen. Meistens bist du nicht zufrieden.
Genau, meistens bin ich nicht zufrieden. Auf dem Foto sieht es eigentlich super aus, aber ich sehe dann meistens immer noch irgendein Detail und dann schlafe ich eine Nacht drüber und denke, jetzt müssen wir doch nochmal backen. Aber das ist ja das eine, ne? Also die Backwaren sind genauso, wie es im Rezept steht, gebacken. Sie sind auch genauso fotografiert. Du hast schon gesagt, du machst dann mit den Fotos eigentlich nichts mehr. Also da wird jetzt nichts weggefotoshoppt oder dazu geshoppt. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, da haben wir, glaube ich, auch letztens drüber gesprochen, beim letzten Shooting. Mittlerweile gibt es KI und entsprechende Möglichkeiten, auch Food-Fotos über die KI generieren zu lassen. Du hattest mir da eine Food-Zeitschrift gezeigt, die, ich glaube, das war so ein Testballon, komplett jedes Rezept und jedes Foto KI generiert hatte. Also es braucht überhaupt keine Rezeptentwickler mehr und auch keine Fotografen mehr für diese Ausgabe. Wie siehst du das? Wie sieht die Zukunft der Food-Fotografie aus und entsprechend auch die von dir und deinen Kollegen? Dein Berufsstand?
Also ich kann ja schon mal eins sagen, ich werde niemals mit KI arbeiten. Wenn ich irgendwann gezwungen werde, mit KI zu arbeiten, höre ich auf. Also das mache ich nicht. Also die KI bedient sich ja hauptsächlich von dem, was schon da ist. Na, also das, was da ist, setzt sie zusammen und wird zu einem Foto gebaut.
Ja, also ist quasi der Diebstahl vorhandener Kreativität.
Ja, genau, aber da kommt da nichts Neues dazu. Also es ist ja, woher soll die KI wissen, dass es da noch die Orangeserviette gibt oder den Löffel mit diesem Muster? Das weiß die ja gar nicht. Die bedient sich ja aus einem Fundus sozusagen. Und klar, es wird bestimmt in der Werbung auch so sein. Man sieht es teilweise schon bei Hautcremes oder so, wo das Model KI generiert ist. Das sieht man an den toten Augen. Aber es kommt halt auch nichts Neues dann. Also bei Fotoshootings ist es ja so, bei richtigen Fotoshootings ist, dass der auch der Zufall mitspielt. Also ich bereite mich auf Bücher so gut wie gar nicht vor. Ich gucke, bevor ich irgendein Projekt mache, nicht im Internet. Ich gucke nicht, was es gibt, sondern ich verlasse mich auf mein eigenes Bauchgefühl. Und dann passiert mir auch nicht, dass ich irgendwie dann irgendwie was nachmache oder irgendwie, wie soll man sagen, dass ich meinen eigenen Weg nicht verlasse. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen.
Also, ja, auch keinem Trend hinterherläufst, ne? Also wenn du dich ja, genau, ständig informierst, was machen jetzt die anderen alle,
dann man kriegt dann eh schon tausende Millionen Bilder um die Ohren gehauen jeden Tag. Und es ist schwierig, da nochmal durchzublicken oder so. Aber ich versuche, mein Ding zu machen. Also natürlich in Absprache mit dir oder wie auch immer, wie wir uns das vorstellen, aber auch nicht von der KI mehr einen Vorschlag machen lassen, ja, wie würdest du das machen oder so, oder mach mir mal das mal, mache ich nicht. Das habe ich mich, glaube ich, ein bisschen...
Nö, wir sind noch mitten im Thema. Also die Frage ist ja, wie sieht die Zukunft aus? Du hast gesagt, wenn dann die KI übernimmt oder wenn vielleicht dann auch Auftraggeber sagen, nein, das lassen wir mal die KI machen, da brauchen wir dich nicht mehr dafür, dann würdest du deinen Beruf, wie er sich heute darstellt, an den Nagel hängen. Und wie siehst du es allgemein, mal unabhängig von dir als Einzelfotograf, für die Food-Fotografen-Szene, die das beruflich machen, wird es da noch eine Zukunft geben oder ist das sozusagen dann KI gesteuert und die Food-Fotografen, die das früher eigenständig gemacht haben, die sind bestenfalls noch, wie soll ich sagen, die Richtungsgeber oder füttern die KI mit Informationen, damit sie was ausspuckt?
Ja, das gibt bestimmt. Und seit Photoshop rauskam mit Firefly oder so, ne, da kann man immer noch sagen, man fotografiert jetzt diese Joghurtgläser. Und dann kann ich zu der KI sagen, baue mir doch da einen Hintergrund von der Südsee mit rein, hinten. Und dann macht die das vielleicht oder so, ne? Hm. Also ich denke, die KI wird sich schon auf die Werbefotografie dann beschränken. Ich weiß es nicht, wie es im Kochbuchmarkt ist. Da gibt es, glaube ich, auch schon KI-Bücher. Man darf natürlich nicht vergessen, man versagt ja nicht der KI oder ChatGPT, mach mir mal das Kochbuch fertig, sondern ich muss ja jedes Bild, was ja in diesem Rezeptbuch drin ist, muss ja, sieht da jemand vom Rechner und gibt es ein. Hm. Oder diktiert oder irgendwie. Und dann wird irgendwas zusammengemurkst. Aber ich denke, in der Werbebranche wird es so sein.
Das heißt, es gibt Hoffnung für die Food-Fotografen im Buchbereich zumindest.
Weiß ich nicht. Die Hoffnung für die Food-Fotografen, ich meine, der Zeitschriftenmarkt wird immer schwieriger, der Kochbuchmarkt wird auch immer schwieriger. Jeder macht da gefühlt heute ein Kochbuch oder irgendwas, ne? Jeder Promi, man versucht ja, die Verlage versuchen ja alles auszureizen. Jeder macht ein Kochbuch, jeder Blogger macht ein Kochbuch. Klar, die haben ihre Follower und die haben eine gewisse Anzahl, die dann verkaufen. Mhm. Aber ja, man muss irgendwie gucken, dass man sich durchwurschtelt. Also es ist nicht einfach geworden. Auch mit dieser Geschwindigkeit und auch mit der Schnelllebigkeit, was man abliefert. Ich mache ja nicht nur Kochbücher, ich arbeite ja auch für große Firmen. Und da wird dann heute Morgen fotografiert oder einen ganzen Tag fotografiert und am anderen Tag bekommen die schon die Fotos. Also es wird immer schneller und man muss immer schneller hinterher springen. Man hängt eigentlich immer hinterher. Seit ein paar Jahren hängt man, habe das Gefühl, man hängt hinterher.
Das heißt, dass die Fotos eigentlich schon fertig sein sollen, bevor du drauf gedrückt hast, auf den Auslöser.
Sozusagen, weil die kommen dann auch und die brauchen sie dann auch gleich und schnell und alt. Ja, und man hat nicht nur den einen Job, sondern man hat am anderen Tag einen anderen Kunden und ja, ist halt schon eine Woche, ist halt schon zum Teil ziemlich heavy vom Arbeiten her. Das ist natürlich so ein Kochbuch mit dir oder so ein Backbuch mit dir, wo man sich einschließt für eine Woche irgendwo und sich nur darauf konzentriert. Eine Yoga-Woche. Also, auch wenn es anstrengend ist, aber man konzentriert sich wirklich nur auf dieses eine Projekt. Und wenn man so im Studio ist bei mir, wenn so ein normaler Arbeitsalltag ist, er dann, ja, man kommt morgens, macht sich noch einen Kaffee und dann geht's schon los und dann kommt die E-Mail rein und der Anruf rein und die E-Mail. Dann muss man noch Fotos wegschicken. Also, das ist schon ziemlich chaotisch. Und man ist auch abends ziemlich fertig. Aber bei dir, wenn ich mit dir ein Buch mache, bin ich auch fertig. Aber
ich
bin irgendwie happy. Happy fertig.
Ja, mir fiel gerade noch eine Szene ein vom letzten Shooting. Also wenn ich jetzt immer vom letzten Shooting rede, dann ist es ein Shooting für ein Buch, das erst nächstes Jahr erscheint. Also ich weiß noch nicht genau, wann diese Folge hier erscheinen wird, aber 2025 wird das Buch erscheinen vom letzten Shooting, bei dem ich bei Oliver im Studio in Krefeld war. Wir werden gleich noch ein bisschen über das Shooting für das Buch, das 2024 erscheint, das Vollkornbuch, sprechen. Aber eine Szene aus dem letzten Shooting fiel mir gerade ein. Da war, glaube ich, vom Verlag noch so ein bisschen der Wunsch, da noch so ein bisschen Bewegung ins Bild zu kriegen. Und so als Außenstehender macht man sich da gar keine Gedanken und denkt man, naja gut, dann soll er da halt nochmal draufdrücken. Und dann ist das Foto fertig. Aber wie wir vorhin schon angedeutet haben, ne, so ein Foto, was jetzt im Buch oder wo auch immer, in der Zeitschrift vielleicht auch, so aussieht, als hätte man mal eben draufgedrückt, so beiläufig, das ist auch viel Zeit und viel Arbeit und viel Kopfarbeit auch, um das so hinzukriegen. Ne? Wir hatten jetzt mehrere Fotos, wo man auch ein bisschen Bewegungsunschärfe brauchte, also wo sich die Hand ein bisschen bewegen soll oder eine Kastenform, die gerade vom Brot abgezogen wird. All das macht man ja nicht mal so eben nebenbei, sondern das braucht relativ viel Zeit und Aufwand, um das wirklich perfekt hinzukriegen, dass das Licht passt, dass die Bewegungsunschärfe passt und so weiter.
Dass nicht alles zu unscharf wird. Ne?
Hast du das Gefühl, dass das über die letzten Jahre sich verändert hat, dass die Wahrnehmung von außen, also auch von Kundschaft, wie auch von denen, die es dann am Ende konsumieren, dass vielleicht auch im Zusammenhang mit Social Media und jeder hat ein Handy und macht irgendwie Fotos, dass da die das denk mal, wie soll ich sagen, das Eindenken, das Einfühlen in die Arbeit des Fotografen anders geworden ist, als es vielleicht zu einer Zeit war, wo nicht alle fotografiert haben und die fotografiert haben, dann eben auch noch mit, in Anführungszeichen, richtigen Kameras?
Ja, es macht sich keiner Gedanken, was für ein Riesenaufwand das ist. Also, und wie lange so ein Foto auch dauert. Also, man ist heute natürlich gewöhnt, man geht ins Internet und hat schon ein Foto. Oder man geht aufs Handy, guckt in seinem Kanal und dann sind schon irgendwelche Kuchenfotos da. Die muss man ja erstmal machen. Also erstmal muss man den Kuchen backen oder das Brot backen, dann muss es auskühlen. Dann muss man gucken, wo fotografiert man es. Es sind ja ganz viele tausende Gedanken fließen ja in dieses Foto. Und gerade wenn ich eine Unschärfe haben will, dann muss ich überlegen, okay, also ich brauche eine langsame Verschlusszeit. Die Blende möchte ich aber soweit offen lassen. Also was mache ich? Also, ne? Und viele Kunden sagen, ja, es macht doch nochmal ein Querformat und nochmal ein Hochformat. Nee, es geht einfach nicht, weil das Foto ist dann für ein Querformat oder für ein Hochformat gestaltet. Und wenn ich die Kamera drehe, dann passt es nicht mehr ins Format. Mhm. Also muss ich ein zweites Foto machen. Dann ist praktisch vom gleichen Motiv muss ich ein anderes Foto gestalten. Und das gute Beispiel ist von einer Weinflasche. Ich fotografiere eine Weinflasche, ein Glas nebendran, ein paar Trauben, vielleicht noch ein bisschen Käse und auf einem schönen Holzuntergrund, schönes Licht von der Seite. So, und der Kunde sagt, wir brauchen aber noch ein Querformat. Und ich drehe einfach die Kamera, dann ist die Weinflasche abgeschnitten. Also beim Querformat muss ich schon einen Meter oder anderthalb Meter weiter zurückgehen, damit die Weinflasche ganz drauf ist. Und was passiert? Ich habe dann rechts und links so viel Platz. Wie soll ich diesen Platz füllen? Oder was mache ich in diesen Platz rein? Was mache ich damit? Also ich bin dann genauso lang dran wie für das Hochformat. Also und dieses Verständnis für Sachen, die länger dauern und die eben nicht mal schnell nur durch Hochwischen plötzlich im Querformat stecken, das ist ein bisschen verloren gegangen, ja. Muss man sagen. Also auch, man muss sich dann auch rechtfertigen, wie lange man denn es braucht oder so, oder für die Zeit, die man wirklich braucht. Ja, und das setzt einem im Prinzip auch unter Druck und macht im Endeffekt dann auch den Stress, weil man ja nicht nur dieses eine Foto am Tag macht, sondern halt fünf oder sechs von der Sorte. Und ja, das ist sehr anstrengend. Und die Wertschätzung, ja, klar, von meinen langjährigen Kunden, da habe ich die Wertschätzung. Auf jeden Fall, sonst würden sie mit mir nicht arbeiten, aber
Ja, es ist ja in den letzten Jahren auch quasi mehr dazugekommen. Es sind ja deutlich mehr Formate gefragt, weil vielleicht der eine Kunde noch in seinem gedruckten Prospekt die Kundschaft erreichen will, gleichzeitig aber auch irgendwie übers Tablet und übers Smartphone. Und schwupps hast du 3, 4, 5 verschiedene Formate, die eigentlich das gleiche Motiv zeigen, aber dann doch nicht alle zusammenpassen. Das heißt, deine Arbeitszeit vervierfünffacht sich theoretisch, weil ja so viele neue Motive dazu oder neue Formate dazugekommen sind.
Ja. Genau. Und auch das Verlangen nach unterschiedlichen Formaten ist natürlich auch so ein Ding der Neuzeit sozusagen, ne? Also ich kann mich erinnern, als ich damals angefangen habe, dann hat man gesagt, okay, fürs Magazin, wir brauchen das im Querformat, im Hochformat und Ende. Ja, dann hat man im Hochformat, hat man fotografiert und das war's, dann kam das nächste Foto, also das nächste Rezept. Und das ist jetzt lang nicht mehr so. Die Leute wollen das für alles verwurschteln. Kann ich ja auch verstehen. Ist ja jetzt auch nicht gerade billig, wenn man zum Fotografen geht oder so. Da möchte man natürlich auch Geld sparen. Ja, und aber als Fotograf hat man dann halt das Nachsehen. Man wird halt genötigt, Top-Leistung abzuliefern in jedem Format. Und das brennt ein bisschen aus, muss man sagen. Also man muss gucken, dass man da so ein bisschen die Waage hält. Was man so an Aufträgen annimmt.
Ja, und so zum Ausgleich habe ich das immer verstanden. Hast du ja irgendwann angefangen, da wollte ich unbedingt mit dir noch drüber reden, angefangen, dich ganz weit zurück zu besinnen in die Fotografiegeschichte und auf Nassplatte zu fotografieren. Ich kann mich gut erinnern, du hast dein mobiles Equipment mitgehabt, einmal in Österreich auf der Alm und hast uns dort fotografiert und so zwischen diesen Holzhäuserfronten auf der Kalkkindelalm sah das dann tatsächlich so aus, als würden wir da im Wilden Westen stehen. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren unsere Crocs an den Füßen. Ansonsten hätte man das auch, glaube ich, 170 Jahre zurückdrehen können, die Zeit, und keiner hätte es gemerkt.
Ja.
Das finde ich eine ganz faszinierende Fotografie, vor allem bei dem, was dann am Ende rauskommt als Foto. Vielleicht magst du da noch drei Worte oder auch gern 3 Sätze dazu sagen. Wie bist du dazu gekommen und was fasziniert dich daran so?
Also ich bin ja im Kopf, bin ich ja Analogfotograf. Ich arbeite zwar digital, aber ich versuche trotzdem analog zu bleiben. Also wie ich an meine Fotos rangehe, das ist eigentlich eher analog. Klar hat man jetzt die digitale Kamera. Die Kamera ist letztendlich auch egal, mit was man fotografiert. Nur mit iPhone würde ich jetzt nie fotografieren. Bei digital ist halt ein Nachteil. Es ist super scharf, super von der Auflösung, aber man weiß schon genau, was rauskommt. Also es gibt keine Aha-Erlebnisse oder wenig. Bei der Analog, also ich lege einen Film ein in meine alte Canon oder so und gehe in den Garten, fotografiere irgendwas oder ich mache ein Porträt und dann entwickle ich den Film. Ja, und dann habe ich halt zufällig falsch belichtet, dann ist es zu hell oder zu dunkel oder wie auch immer. Oder da passieren so viele Sachen, die man von vornherein eigentlich nicht plant und die trotzdem irgendwie gut werden. Und deswegen habe ich eigentlich 2014 schon wieder verstärkt angefangen, jetzt mehr wieder analog zu fotografieren. Jetzt halt nicht Food, weil das ist zu schnelllebig, das wird gar keinen Sinn machen. Auch nicht bei der Masse, ne? Also, da wäre man noch in der Dunkelkammer irgendwie und würde Filme entwickeln. Aber jetzt für Porträts ist es natürlich dann analog nochmal was anderes wie digital. Also ich habe analog keine Retuschierarbeiten, so gut wie nicht, weil der Film einfach viel, also der normale Schwarz-Weiß-Film ist viel homogener von den Tonwerten. Der verteilt sich von schwarz bis weiß über den kompletten Film. Und dementsprechend sind auch so Hauttöne oder, ja, die Hauttöne haben einen Ton. Ne? Wenn ich digital fotografiere, haben die Hauttöne nicht einen Ton, dann britzelt es da ein bisschen auf der Stirn und auf der Nase und unter der Wange. Das ist bei dem Schwarz-Weiß-Film oder bei Farbfilm nicht. Und zur Nassplattenfotografie, um zurück zu deiner Frage zu kommen, bin ich eigentlich gekommen, weil es einfach diese Polaroids nicht mehr gab. Also Polaroid ging irgendwann, glaube ich, 2013 oder 12, weiß nicht genau, pleite. Die haben keine Trennbildfilme mehr gemacht, also nicht diese Polaroids, die vorne aus der Kamera rauskommen, sondern es gab früher Trennbildfilme. Die muss man auseinanderziehen, um das Bild dann haben, um das Bild zu haben nach einer Minute. Und da waren auch immer Fehler mit drauf. Und ich hatte irgendwie noch für die Großformatkamera 24x1824, genau, im Format noch Polaroids bekommen, Trennbildfilme, aber die sind jetzt alle zur Neige gegangen und eigentlich fand ich es schade und hatte nach einer anderen Technik gesucht, die, wo auch der Zufall mitspielt, und kam dann auf die Nassplattenfotografie. Und das habe ich dann 2017 angefangen, habe mir im Prinzip alles durchlesen, wie alles, was ich über die Fotografie weiß, mir durchlesen und Selbststudium beigebracht und ja, habe dann angefangen, Leute auf Nassplatte zu fotografieren.
Ja, ich mache mal einen kleinen Einschub. Wer schon mal einen Westernfilm gesehen hat oder andere Filme, die in sehr alter Zeit spielen, aus unserer heutigen Perspektive, der wird diese auf Holzständern platzierten Ziehharmonika-artigen Kameras noch im Gedächtnis haben. Und genau sowas hast du ja dann auch vor Ort gehabt, auch auf der Alm. Nur relativ groß, und du hast auch noch eine ich nenne es mal Monster-Kamera, mit der haben wir auch letztens ein Foto haben dürfen durch dich. Das ist schon beeindruckend, ne? Das sind letzten Endes ja große Hohlräume, und allein durch physikalische Effekte, die theoretisch jeder mal im Physikunterricht gelernt hat, gibt es dann eine Abbildung.
Genau. Das Licht wandert durchs Objektiv hinten auf die Platte oder auf den Film oder auf den Sensor. Und das Prinzip ist immer noch gleich heute bei den modernen Kameras. Früher war es halt dieser Balk, den man raus und rein fährt durch das Fokussieren. Also damit fokussiere ich. Das Objektiv ist vorne drauf, hinten ist die Platte oder die Aufnahme des Bildes oder der Lichtstrahlen, die von vorne durch die Kamera wandern. Und bei der Nassplatte ist er so, die ist auch noch 170 Jahre alt. Das war quasi die Beginn der Fotografie. Das waren damals auch keine Fotografen, sondern es waren Chemiker, die irgendwie das ausprobieren wollten. Die wollten unbedingt was auf diese schwarze Aluminiumplatten kriegen. Irgendein Bild oder ein latentes Bild. Und ja, das haben die dann auch geschafft. Man begießt quasi eine schwarz geschwärzte Aluplatte mit Collodium. Da sind verschiedene Salze drin, die dann im Silbernitratbad lichtempfindlich werden. Dann kommt diese Platte nach 3 Minuten im Silbernitratbad in die Kassette und dann wird ein Foto gemacht. Und die Empfindlichkeit ist sehr gering, also die liegt bei 0,75 ISO. Also ein normaler Film hat 100. Ja. Das heißt also, draußen bei Sonnenschein, bei ziemlich offener Blende, sind es 2 Sekunden. Na, im Studio sind es dann 5 Sekunden. Also man braucht relativ lange Zeit,
bis
das Bild dann quasi auf der Platte ankommt.
Du hast mal eine Geschichte erzählt, dass früher, als diese Zeit noch deutlich länger war, die Leute quasi mit einer Art Stütze im Nacken, wenn es Porträtfotos werden sollten, da gesessen haben, dass über 10, 20, 30 Minuten waren das, glaube ich. Deshalb gucken die Leute da auf diesen sehr alten Fotos auch mal so ernst und steif, weil die einfach so extrem lange stehen oder sitzen mussten, ohne sich auch nur ein Stückchen zu bewegen, was sonst Unschärfen gegeben hätte.
Damals waren die Objektive noch kleiner. Das heißt, das Licht hatte längere Zeit. Also je größer das Objektiv vorne, desto mehr Licht wandert auf einmal durch das Objektiv. Und damals waren die noch viel kleiner. Und durch ein kleines Loch braucht das Licht natürlich, wie beim Wasser auch, mehr Zeit, um durchzuwandern. Und deswegen waren damals die Belichtungszeiten so lang. Und deswegen sieht man auch in so Westernfilmen oder in so alten Bildern, dass der Fotograf so eine Blitzapparatur hatte, dann hat es so geknallt. Der war unter seinem schwarzen Tuch, hat scharf gestellt und dann hat er quasi wie so eine Explosion auf seinem Blitzstab hervorgerufen und dann wurde ganz kurzzeitig die Umgebung hell. Und dann konnte er den Verschluss wieder zumachen. Das heißt, das Bild war dann im Kasten. Sozusagen. Ja, damals war es dann halt so, dass durch die lange Belichtungszeit die Leute sich natürlich bewegt haben. Ne? Manche saßen, manche standen. Und dann wurde hinterher noch mit Tusche, wurde dann nachretuschiert auf den Platten selber, dass die Augen dann nochmal umrandet werden, dass es schärfer wird. Deswegen sehen manche Sachen halt so aus, ne? Und die gucken dann auch so, ne? Aber das ist ja heute auch noch so. Also, wenn ich Belichtungszeiten habe von mindestens 2 Sekunden und die Leute dürfen sich nicht bewegen, ich habe ja auch so eine Kopfstütze, dann wirken die Bilder anders, wie wenn ich jetzt mit einer normalen Kamera dieses Porträt machen würde.
Ja, das sind ganz krasse Gesichtseindrücke, ja, ne, bei dieser Nassplattenfotografie. Also wenn ich das mit einer Digitalkamera mache und dann eben die Nassplattenfotografie halte von genau der gleichen Szene, vom gleichen Motiv, sind das Welten an Charakter dazwischen. Also vielleicht könnte man es vergleichen mit einem langgeführten Roggensauerteigbrot und einem Brot, das innerhalb von einer halben Stunde auf den Tisch gelangt. Das hat einfach eine ganz andere Tiefe und einen ganz anderen Charakter.
Anderen Geschmack. Mhm. Mhm. Ja, ist ein guter Vergleich.
Ja, du hast jetzt gesagt, die eignet sich vor allem für die Porträtfotografie. Du hast aber auch mal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, Fotos von Franzbrötchen und von Laugenbrezeln gemacht. Die finde ich auch hervorragend. Also sollten wir mal irgendwann viel Zeit haben, sollten wir, glaube ich, mal ein Brotbuch nur mit Nassplattenfotografie machen.
Ja, das wäre cool. Nassplatte oder negativ oder wie auch immer, ne? Ja. Ja, wäre eine coole Sache.
Ja, apropos, coole Sache, Vollkornbrot steht noch aus. Jetzt im Herbst, im Oktober, Ende Oktober kommt das neue Buch, dieses Jahr nur eines, nicht zwei, wie es sonst üblich war. Habe mich also ein bisschen zurückgenommen, aber dafür ist es relativ dick geworden, das Buch, ziemlich dick, ich glaube es sind knapp 400 Seiten. Und ziemlich viele Fotos, das war mal wieder so ein Mammutprojekt zu diesem Fotoshooting warst du 2023 bei uns hier in Hamburg. Ja. Und wir haben das zwar bei uns in der professionellen Backstube gebacken, aber das war nur der Raum. Gebacken selbst wurde es dann auch in Haushaltsöfen. In 9 Haushaltsöfen haben wir das durchgebacken. Das war so ein ähnliches Projekt wie das Brötchenbuch. Also ziemlich viel Teig, ziemlich viele Rezepte. Und vor allem ziemlich viel Arbeit für dich, Oliver, weil wir in dem Fall nicht nur die Rezeptfotos brauchten und auch nicht nur die Stepfotos, sondern auch noch Teigzustände fotografiert haben. Also vor und nach der Stockgare und vor und nach der Stückgare. Dass man also wirklich alles vor Augen hat, wenn man das Rezept nachbäckt. Und in diesem Buch, was sich an Einsteiger und an Fortgeschrittene richtet, gibt es dann eben auch pro Rezept 2 Varianten. Einmal eine sehr kurze Übersicht für die erfahreneren Hobbybäcker und einmal eine lange Fassung, wo alles wirklich im Detail beschrieben ist, für die Einsteiger, damit da nichts schief geht. Und für dieses Shooting haben wir uns, glaube ich, auch nur 5 oder 6 Tage Zeit genommen, wenn überhaupt, weil irgendwas immer noch war, vorher, nachher. Und haben dich hier bei uns im Keller einquartiert für die paar Stunden Schlaf, die wir dir gegönnt haben. Und dann, dann ging der Spaß und auch der Stress los, wieder mit Tageslicht gute Fotos hinzubekommen.
Ja, und natürlich auch die Step-Fotos, ne? Die Step-Fotos, die waren ja auch unglaublich viele. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos wir da gemacht haben, aber ich glaube über 1000.
Ja, genau. Also im Buch sind jetzt ungefähr 800 Fotos hängen geblieben. Natürlich macht man dann während des Shootings deutlich mehr Fotos, ja.
Ja, aber wie auch in Kranzahl damals, es geht ums Ergebnis. Mhm. Und das Ergebnis muss passen. Und wie gesagt, ich kann mich gut anpassen an die Umgebung beim Fotografieren. Bei euch konnte man auch draußen fotografieren oder hinten an der Hütte oder drin, je nachdem, was für eine Stimmung man erzeugen möchte mit dem Brot oder wollte mit dem Brot. Also irgendwie gingen eigentlich eher die Untergründe aus zum Schluss und nicht die Ideen. Es war viel. Aber wie gesagt, wir haben uns eingeschlossen sozusagen und das ist das Perfekte. Und wenn man sich einschließt und jeder macht sein Ding und jeder kann so, wie er möchte, dann funktioniert es. Also zwischen uns zumindest. Und dann kommen auch tolle Sachen raus. Also Ja, es ist auch nicht langweilig. Also es ist nicht so, dass da jetzt eine Langeweile einkehrt, dass man sagt, oh, ich muss mich jetzt kurz hinlegen oder so. Oder nee, jetzt muss ich warten. Nee, es kommt ja eins nach dem anderen. Also
ja, es war, ja, war tatsächlich viel. Und auch wenn es Eigenwerbung ist und ich da mal so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit habe, aber es soll so sein, ich habe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade die Druckfreigabe erteilt für dieses Buch und durfte, musste und konnte es mir natürlich mehrfach in mehreren Korrekturwiederholungen schon anschauen in PDF-Format und es ist wirklich toll geworden. Miriam Strohbach, meine Lieblingsbuchgestalterin, die auch die Bücher 1 bis 4 schon gestaltet hat, ist wieder mit an Bord, hat ein tolles Layout drüber gelegt und es ist wirklich ein Buch zum Schmökern, zum Nachbacken natürlich auch, also sind super Vollkornrezepte drin und zwar auch nur solche, die sich für Vollkorn eignen. Ich habe immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit, wenn man alles, was eigentlich ein helles Gebäck ist, auf Vollkorn umbauen möchte. Also es sind jetzt wirklich nur Rezepte drin, die sich auch in Vollkorn lohnen und es ist ein Buch zum Lernen, aber nicht in dem Sinne wie das Brotbackbuch Nummer 3, wo es ja wirklich sehr viel Theorie gibt zum Thema Getreide, alte Getreidesorten, Müllerei, sondern es ist ein Buch für Leute, die so nebenbei ins Vollkornbacken reinkommen wollen, wo immer mal so ein Infokasten zwischendurch kommt, natürlich auch mit fundierten Informationen und vielen Fotografien, aber etwas besser geeignet für die, die jetzt nicht so ganz tief ins Thema einsteigen wollen, sondern nebenbei beim Backen. Und dieses Buch wird, wie gesagt, Ende Oktober erscheinen und ich bin schon ganz gespannt. Es ist ein ziemlicher Wälzer, hat auch dadurch seinen Preis, aber mit diesem Wälzer hat man dann auch, glaube ich, mehrere Jahre was von dem, was man in dieses Buch investiert hat.
Ich denke, das gibt wieder eine runde Sache.
Ja, definitiv. Also
ich denke nicht, ich weiß es.
Definitiv. Ja, Oliver, wir haben jetzt eine Zeit so ein bisschen noch ausgespart. Du hast zwar ganz kurz angeschnitten, dass du da warst, aber ich finde diese Zeit deiner beruflichen Laufbahn schon sehr spannend, auch weil ich einen Teil dieser Bücher kenne und wer jetzt sehr kochaffin ist, von allen, die zuhören, die werden diese Bücher sicherlich auch kennen. Das sind die Teutner Bücher, der Teutner Edition. Da hast du sozusagen in einem Satz gesagt, ja, da war ich auch. Aber es ist schon eine auch beeindruckende Zeit gewesen, oder? Da bei Herrn Teutner?
Ja, ein Wahnsinn. Also der hatte 4 Aufbauten gleichzeitig in seinem Studio. Also der hat dann 4 Aufbauten gleichzeitig fotografiert. Ich meine, die großen Bücher, das war ja auch immer eine Herausforderung. Also da ist so viel Information drin. Also Buch über Reis, der hat alle Reissorten fotografiert, die es gibt oder die es gab damals. Hat den Eckhard Witzigmann einfliegen lassen sozusagen für seine Rezepte, damit hinten noch Rezepte drin sind und so. Also das ist schon ein Wahnsinnsaufwand gewesen.
Ja, das sind so Monografien quasi, ne? Für einzelne Stationen des Kochens, also Geflügel und Käse und Brot tatsächlich auch.
Ja, genau. Pasteten, Desserts, alles. Fleisch, Wild. Der hat ja alle Sachen abgedeckt. Das Gute war einfach, dass er einfach auch sehr bodenständig gearbeitet hat. Na, also er war ein ganz bodenständiger Mensch, der auch bodenständig fotografiert hat, der hat auch nicht groß rumgefummelt an seinen Gerichten und hat es im Prinzip auch bestmöglich abgebildet, wie es ging.
Und vor allem alles mit Step-Fotos, ne? Also das, was ich ja erst
alles in mit Step-Fotos und alles analog.
Alles analog und wirklich jeden einzelnen Schritt fotografisch festgehalten. Ja. Und analog, das ist noch eine besondere Leistung, ja.
Ja. Da gab es ein Step-Foto-Studio, da war eine Hasselblatt. Die Step-Fotos sind alle 6x6 Zentimeter, wurden fotografiert. Für die Bücher selber auf Postkartengröße, auf Diafilm. Und er hat eine eigene Entwicklung gehabt, also sonst wäre das gar nicht gegangen. Also der hat 2 Assistenten gehabt, die haben dann ständig die Filme entwickelt. Dann kamen die auf den Leuchtkasten und dann wurden die abgenickt. Und wenn nicht, dann hat man es halt nochmal gemacht. Das heißt nochmal neu anrichten oder im schlimmsten Fall nochmal neu kochen. Ja, also war eine super Erfahrung. Also ich bin ihm heute noch dankbar, dass er mir damals die Chance gegeben hat, bei ihm zu arbeiten. Und seine Philosophie so ein bisschen, was die Foodfotografie weiterzutragen.
Das muss ja auch ein unglaublicher Aufwand gewesen sein. Also ich kenne mich jetzt aus diesem Zeitalter der Kochbücher nicht so richtig aus, was es da noch so an Konkurrenzwerken gab, aber ich vermute mal, was Vergleichbares wird es da nicht gegeben haben, ne? Weil dieser Aufwand, analoge Step-Fotos zu machen, schon enorm ist. Heute ist es immer noch ein Aufwand mit Digitalfotografie, aber es geht, ne? Wie wir schon gehört haben, es ist immer noch stressig, aber es funktioniert vor allem, weil man gleich sieht, was Sache ist, ob es funktioniert hat. Aber damals, es vergeht ja Zeit, ne? Zwischen Foto und also zwischen Fotografieren und nachschauen können, ob es was geworden ist.
Gut, das Licht war eingemeißelt sozusagen. Also das sind die wenigsten Sachen, also das war alles eingestellt. Also die Kamera war eingestellt, Blende, Belichtungszeit, die Blitzanlage war so eingestellt. Also da ist in der Regel nichts schiefgegangen. Also was schief konnte, waren die Handgriffe oder so, aber es ging eigentlich nichts schief. Das war alles so perfektioniert. Sonst wäre das in diesem Aufwand ja auch gar nicht gegangen. Also das hätte gar nicht funktioniert. Aber es funktioniert. Also es funktioniert auch analog. Also ja. Man muss halt ein bisschen mehr Zeit kalkulieren und muss halt nicht nur einen Aufbau, sondern man arbeitet an zwei oder an drei Aufbauten parallel oder nacheinander, entwickelt parallel und ist dann wieder am ersten, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Also dann funktioniert es auch. Also wenn jetzt du mir sagen würdest, das nächste Buch machen wir mal analog, dann ja gut, bitteschön, mach mal.
Ja, also auf jeden Fall, wer sich für Kochbücher interessiert oder fürs Kochen allgemein, der sollte tatsächlich auch antiquarisch nochmal nach diesen Teubner-Büchern Ausschau halten. Man kann da ziemlich viel lernen in kurzer Zeit, einfach weil die Fotografien so viel vermitteln. Es ist natürlich jetzt gestalterisch ein bisschen angestaubt aus heutiger Sicht, aber inhaltlich hat es überhaupt nichts an Wert verloren. Im Gegenteil, kann, denke ich, mindestens mit den Veröffentlichungen mithalten, die heutzutage rauskommen übers Kochen. Ja. Und das ist die eine Buchempfehlung. Die andere Buchempfehlung haben wir schon genannt. Vollkornbuch im Oktober. Auf brotbackbuch.de kann man das vorbestellen. Und ja, bleibt mir zu fragen, wie geht's denn bei dir weiter? Wir haben natürlich noch ein paar Buchprojekte in der Pipeline und hätten dich ganz gern als Fotografen dabei. Bleibst du der Food-Fotografie die nächsten 12 Monate? Bleib mir mal im Nahbereich noch gewogen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wird sich bis so schnell nichts verändern. Also gerne. Wenn du noch Ideen hast oder Bücher, dann
immer zu. Ja, und alle anderen können gerne auch bei dir mal vorbeischauen. Ich verlinke deine Website natürlich zur Podcast-Folge. oliverbrachat.com ist die Seite. Auch bei Instagram bist du zu finden. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als ein großes Dankeschön zu sagen für deine Zeit heute und für die vielen schönen Stunden während der Fotoshootings.
Ja.
Und ich danke für deine Geduld mit uns und den Stress, den wir dir bereiten.
Das ist kein Stress. Ist schön. Okay, ich danke dir auch, lieber Lutz. Und danke für die Möglichkeit, an deinem Podcast teilzunehmen.
Dann auf bald, Oliver.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.